Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land und sind zurück aus der Sommerpause.
Genau, ganz offiziell.
Ich hoffe, du hattest schöne Sommerferien, einen schönen Sommerurlaub.
Ja, voll. Also es war richtig, richtig cool. Und bei euch?
Sehr entspannt.
Ja, bei dir? Sehr entspannt. Sehr gut. Ja, einen entspannten Urlaub hatte ich jetzt nicht, aber viel erlebt und viel Neues gesehen.
Ja, das ist auch schön. Gut.
Genau.
Da denkt man halt mal wirklich nicht ans Arbeiten, ne? Wenn man
ja, genau.
Mit anderen Sachen beschäftigt
ist. Ja, ich habe mich da mit einer Freundin drüber unterhalten und die meinte, es gibt so zwei Arten von Urlaub. Einmal dieser entspannte, wo der Körper komplett runterfährt, aber der Geist sehr viel mit der Arbeit beschäftigt ist. Mhm. Und die andere Variante, da ist man körperlich sehr aktiv und dafür entspannt dann der Geist zu komplett, wenn man die ganze Zeit abgelenkt ist.
Ja. Der ist auf jeden Fall zu bevorzugen.
Genau. Gut, wir haben aber wieder ein neues Thema. Willst du verraten, welches Thema?
Es geht diese Woche um das Thema KI in der Medizin. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Und wir hatten das auch schon von Anfang an auf unserer Liste stehen.
Ja, und jetzt, es wird immer wichtiger, ne? Irgendwie gefühlt.
In den letzten Wochen habe ich auch immer mal wieder da so ein bisschen Input bekommen und auch was dazu gelesen. Und die Patienten in der Sprechstunde mit Anlässen aufgrund von KI-Konsultationen werden auch nicht weniger. Das heißt, wichtig, dass wir da mal drüber reden.
Genau. Deshalb hatten wir uns dieses Thema ausgesucht mal.
Wenn du jetzt was mit KI machen würdest, was würdest du denn dann machen? Was würdest du benutzen? Würdest du auf die Idee kommen, bei bestimmten Fragestellungen eine KI zu benutzen?
Sieh unser Instagram-Account, da benutze ich ganz viel KI.
Echt?
Ja.
Um so Texte zu erstellen oder sowas?
Nee, das nicht. Aber zum Beispiel der letzte Post von der Sommerpause, das war ein KI-generiertes Bild und sowas. Also wenn ich ChatGPT nutze oder jetzt ist das zumindest, ich benutze meistens Gemini oder ChatGPT, die zwei größten Anbieter zurzeit. Da ist das so, dass ich dann oft sowas Kreatives mache, dann Bilder erstelle. Oder dass ich kurze Informationen zu irgendwas haben möchte, dass ich dann frage, wie viel Einwohner hat die Stadt oder sowas. Also was ganz Simples.
Also eigentlich Sachen, die man sonst vorher gegoogelt hätte.
Genau. Einmal, also ich nehme das als ein bisschen als Google-Ersatz. Und was ich auch mache, ich bin ja Legasthenikerin, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier auf dem Podcast. Ich benutze das ganz häufig, um Texte zu redigieren. Um zu gucken, ob die Grammatik und die Kommasetzung und die Rechtschreibung stimmt. Und das erleichtert mir als Legasthenikerin extrem, so Atteste schreiben, sowas. Aber ohne natürlich Patientendaten.
Okay, ja, da bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das für sowas zu verwenden, also irgendwie jetzt einen freien Text zu schreiben oder sowas.
Nee, das mache ich auch nicht. Ich schreibe den immer noch vor, weil ich habe das Gefühl, dass die KI häufig so mehr Floskeln und sehr oberflächig schreibt. Aber dass ich den Text vorschreibe und dann korrigieren lasse. Oder genau sage, die Keywords und Informationen sollen drinstecken und dann lasse ich einen erstellen. So, das mache ich dann manchmal schon.
Okay, nutzt du es für Gesundheitsthemen?
Selten. Eigentlich, ich habe das, glaube ich, einmal gemacht. Aber das war mehr, dass ich schon selbst eine Differentialdiagnose so eine Liste aufgestellt habe. Und dann gesagt habe, hast du noch Ideen, so ungefähr.
Okay.
Das
könnte man ja tatsächlich sogar machen. Oder würde mich mal interessieren, ob das auch Ärzte mittlerweile schon machen, dass die, weiß ich nicht, ein Bild von einem Ausschlag oder sowas der KI zeigen und die KI fragen, was das sein kann.
Ich glaube, das wird die Zukunft für uns Ärzte, dass wir eine KI vielleicht sogar in unserem PVS, also unserem Aktensystem haben und der sagt, okay, der nimmt die Information aus der Akte und sagt, du musst an die Diagnose denken.
Ja, das denke ich auch, dass das passiert.
Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Und jetzt ist es noch so, dass man die jetzt mit ChatGPT oder Gemini oder ich glaube, es gibt inzwischen auch irgendwelche medizinischen KIs, die nutzt, um das dann zu unterstützen.
Ja, in der Medizin selber wird ja teilweise auch schon KI angewendet. Also zum Beispiel bei Darmspiegelungen nutzen die das, glaube ich, schon zur Erkennung der Veränderungen an der Darmschleimhaut. Und bei der Hautkrebsvorsorge wird das ja auch teilweise schon genutzt.
Ja. Wann nutzt du denn die KI?
Bislang habe ich sie eher sehr selten genutzt. Also das erste Mal habe ich sie benutzt, als wir das Logo für unseren Podcast machen wollten und ich so dachte, okay, du kannst jetzt was malen oder du kannst jetzt mal ausprobieren, wie das die KI macht. Das war auch ganz cool. Das Problem ist einfach nur, dass es daran gescheitert ist, dass die immer auf dem Logo Schreibfehler gemacht hat.
Ja, das kann passieren. Das stimmt, das ist mir auch schon häufig aufgefallen, dass das passiert, genau.
Und ansonsten benutze ich das eigentlich gar nicht. Bislang okay. So richtig. Ich bin einfach, was sowas angeht, unheimlich oldschool.
Ist ja nicht das Schlechteste.
Ich habe noch nicht mal Lust, ne? Das da einzutragen oder in meinem Handy so eine Spracherkennung zu aktualisieren oder einzustellen, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Ich weiß nicht warum, aber.
Bist ja old fashioned. Okay. Dann.
Ich denke mir mal so, das ist noch eine Sache mehr, die man machen muss. Und das ist dann irgendwie stressig.
Ich finde es häufig eine Erleichterung. Sie suchen, gehen halt wesentlich schneller. Man hat echt eine Unterstützung. Man muss, was natürlich bei jeder KI ist, man muss halt wirklich die Quellen kontrollieren und gucken, ist das jetzt wirklich richtig. Weil die KIs jetzt sind häufig so, und das ist, glaube ich, auch ein guter Übergang in das Medizinische, die Quellen sind sehr, sie nehmen die Quellen halt aus dem öffentlichen Web, was häufig nicht validiert wurde. Und das ist gerade im Gesundheitswesen dann auch ein oftes Problem, weil da ganz viele Informationen rumschwirren, die einfach nicht validiert sind, die auch nicht stimmen. Und deshalb muss man wirklich gucken, auf welche Quellen basiert die KI sich und stimmt es überhaupt?
Ist das so, dass die das momentan so zusammensucht, dass es quasi, wenn es am häufigsten mit dieser Frage assoziiert auftaucht, dann wird die KI dir das vorschlagen?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Also du kannst dir ja immer die Quellen dazu angucken, aber es ist ja auch so, dass wenn ChatGPT dir was sagt und du sagst, nee, das stimmt nicht, weil ich weiß, dass es nicht stimmt, dann besteht es erstmal drauf, wenn du sagst, nee, hier und die Quelle zeigt, dass es nicht stimmt, was du sagst, dann sagt, oh, das tut mir leid, da habe ich mich wohl verguckt. Also du musst ihn wirklich darauf hinweisen und dann darauf pochen, dass du recht hast.
Nein, du hast kein Recht.
Genau.
Das stimmt
und ChatGPT braucht das echt, muss erstmal lernen, dass es wirklich nicht recht hat. Und das ist halt auch wirklich gefährlich dann, wenn man Informationen sucht und Patienten sich darauf oder Menschen sich darauf verlassen.
Okay, weil ich hatte gerade darüber nachgedacht, wenn man jetzt zum Beispiel was googelt, dann kommt ja auch schon so eine KI oben als erstes Ergebnis mit, das ist das Häufigste, was in den Suchergebnissen gefunden wurde und das wird dann ja so zusammengefasst. Und ja. Dann dachte ich mir, dass das wahrscheinlicher so ist, dass der quasi alles durchsucht und das, was der am öftesten dazu findet, ist dann quasi in Anführungszeichen richtig oder das wird dann angezeigt.
Ich habe jetzt mal mir den Spaß gemacht, heute ChatGPT zu fragen,
oh ja,
wie viele Menschen ChatGPT nutzen, um eine Diagnose zu stellen. Und dann hat sich es erstmal auf USA und Australien berufen. Und in den USA sind mindestens 52% der Menschen, die KI mit Symptomen konsultieren, um eine Diagnose zu halten. Das sind 52, das ist jeder Zweite.
Krass, das ist viel.
Und in Australien in den letzten 6 Monaten bei ungefähr 10%.
Oh, warum machen also die Australien das ist weniger. Ist so, die Australier ist so viel weniger.
Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Und grundsätzlich in dem Bereich sind 78% der Menschen grundsätzlich offen, um ChatGPT zur Selbstdiagnose zu nutzen. Ich habe auch mal gefragt, wie es in Deutschland aussieht. Da ist es so, dass nicht nur ChatGPT, sondern auch andere Selbstdiagnosetools genutzt werden. Und da sind ungefähr 14%, was ich auch schon viel finde. Und es gibt dann noch, da haben die nochmal unterschieden, um zu gucken, wie viele Leute generell Informationen über Gesundheitsthemen suchen. Und das sind ungefähr 14,5% von allen Themen. Also jetzt nicht nur Diagnosestellung, sondern Gesundheit generell. Und Mental Health ist sogar mehr, dass da die Chatbot-Nutzung ungefähr 27% für Beratung. Nicht für Diagnose, aber für Beratung.
Das heißt, man konsultiert einen Chatbot mit psychischen Problemen.
Genau. Ja.
Und sagt, weiß ich nicht, ich fühle mich schlecht, ich habe schlechte Laune, ich kann nicht schlafen.
Ja.
Und dann wird dieser Chatbot dich irgendwie beraten.
Genau. Jetzt muss ich das ganz offen zu sagen. Ich habe, wie gesagt, ChatGPT gefragt, ich habe mir die Quellen angeguckt, worauf die sich basieren. Die sind ein bisschen fragwürdig. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau diese Zahlen zustande kommen.
Sind das Fake News?
Das weiß ich halt nicht. Also das muss man jetzt auch ganz offen darüber reden. Ich weiß nicht, wie genau die Zahlen sind. Ich fand es einfach mal interessant und dachte, ich nutze da ChatGPT für.
Ja, warum denn nicht?
Ja,
ich hatte da ja auch dir sogar einen Artikel noch zugeschickt.
Ja, den hatte ich auch gelesen, ja. Also es war eine Studie, war basiert auf zwei Studien von der TU Berlin.
Naja, die haben KI für Praxen getestet, um zum Beispiel Praxenabläufe zu verbessern. Und dann ging es aber auch nochmal darum, dass sie geguckt haben, wie viele Menschen denn zum Beispiel jetzt hier ChatGPT nutzen für medizinische Ratschläge und was denn dann passiert. Und
genau.
Der Fazit dieses Artikels oder das Fazit dieses Artikels war primär, dass die KI häufig sehr viele Diagnosen auswirft, womit die Menschen dann nicht unbedingt umgehen können, weil sie das nicht einordnen können und immer natürlich empfiehlt, dass man dann damit auch zum Arzt geht.
Obwohl, da haben die ja gesagt, es gab dann Unterschiede. Es gab einmal diese klassischen Chat-KIs, ChatGPT, Gemini, die haben eigentlich hinter jeder Anfrage gesagt, mit diesen Beschwerden solltest du zum Arzt gehen, notfalls auch in die Notaufnahme. Und es gab dann auch noch eine andere KI, das sind mehr so Triage-Apps gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die haben dann wirklich auch normalisiert und gesagt, du kannst erstmal abwarten und haben wesentlich weniger häufig Menschen zum Arzt geschickt.
Ja,
aber das Fazit da war dann eigentlich, dass diese KIs die Neigung haben, viel mehr Kontakte im Gesundheitssystem zu produzieren, als wirklich vielleicht notwendig wäre, wenn man Mensch das triagieren würde. Das fand ich sehr interessant. Und das habe ich auch nochmal in anderen Quellen auch nochmal zurückgelesen, dass die ChatGPTs oder die Chat-KIs die Neigung haben, zu dramatisieren und auch übermäßig Kontakte befördern. Das fand ich sehr spannend.
Merkst du das denn selber auch so in der Praxis?
Also ich merke das schon so, dass viele hinkommen und das ist einfach noch die jüngere Generation, die sagt, ich habe das mal gegoogelt und nachher stellt sich raus, das war ChatGPT oder so. Und die hatten da schon eine Idee, aber ich kenne das halt auch aus den Niederlanden, dass viel mehr gegoogelt wird, dass die Leute schon mit einer richtigen Fragestellung zu einem in die Praxis kommen und ich finde das auch nicht schlimm. Es ist wichtig, dass die dann halt hinterfragen und nicht dramatisieren und auch bestimmte Erklärungen dann auch trotzdem noch anhören und zuhören. Und wenn man als Arzt dann sagt, nee, das ist jetzt nicht so gefährlich, wir können jetzt erstmal abwarten und gucken, wie sich das entwickelt, dass das dann okay ist.
Ja. Und hattest du den Eindruck, dass das auch häufiger Beratungsanlässe waren, wo man jetzt selber als Arzt sagen würde, damit musst du eigentlich gar nicht in die Arztpraxis gehen? Oder waren das dann schon Beratungsanlässe, die sinnvoll waren?
Also ich denke, dass das schon sinnvoll war in dem Sinne, dass die Leute verängstigt waren und dass man die dann normalisieren sollte. Aber es waren jetzt nicht so welche, die dann sofort am selben Tag gesehen werden mussten. Also diese Notwendigkeit, direkt einen Arzt aufzusuchen, die war auf jeden Fall meistens nicht gegeben.
Mhm. Und die sind aber relativ zügig trotzdem angekommen als Akutfall.
Genau.
Heißt, und da kann man also dann produzieren, ob das wirklich schon mehr Kontakte.
Ja, vor allem wenn man denkt, dass die dann sind. Genau, und vor allem wenn man bedenkt, dass die Leute dann in die Notaufnahme gehen würden oder so, um das zu besprechen. Also als Hausarzt finde ich, ist das auch ein bisschen unsere Rolle, um das zu normalisieren, weil wir auch gewisserweise die Gesundheitskompetenz schulen, weil wir mehr erklären. So sehe ich zumindest auch ein bisschen die Rolle des Hausarztes, die Präventionsrolle, aber das ist halt wirklich nicht die Aufgabe der Notaufnahme. Da sehe ich echt ein großes Problem, weil das wird dann auch richtig teuer fürs Gesundheitssystem.
Und vor allen Dingen nicht nachts um 3.
Ja, wenn man eigentlich schlafen soll. Ja. Hast du denn so Probleme? Oder nicht Probleme, ich jetzt nicht, aber die Kontakte?
Die Kontakte sind auf jeden Fall da, auch häufig mit eher so banalen Anliegen. Ich habe mich zum Beispiel ja eine ganze Weile gefragt, warum. Das habe ich jetzt eher immer so auf die Corona-Zeit geschoben, aber ich habe mich immer gefragt, warum kommen Leute mit einem Schnupfen zum Arzt?
Mhm.
So, ne? Ich habe jetzt 2 Tage Schnupfen und ich habe ein bisschen Halsschmerzen und dann sitzen die da beim Arzt. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, warum? Das war doch vor einigen Jahren noch nicht so. Mhm. Und da glaube ich auch schon, dass da die KI mit reinspielt, ne? Dass die Leute das dann irgendwie eingeben und dann kommt da raus, ja, du könntest eine Lungenentzündung haben, du könntest einen schweren Infekt haben, du könntest ein Antibiotikum brauchen und schwuppdiwupp sind die dann auch schon da.
Ja.
Also so ein Anlass, wo ich denke, dass KI viel mit zu tun hat, auch die Anlässe dramatisiert, anstelle, dass es den Leuten dann sagt, okay, du hast kein Fieber, du hast das seit 2 Tagen, du fühlst dich sonst körperlich fit, alles gut.
Ja. Das ist dieses Dramatisieren, was ich meine, ne?
Und wo es wahrscheinlich auch viel mit reinspielt, sind so diese ein bisschen komplexen Beratungsanlässe. Also der Klassiker ist, ich bin immer müde oder ich habe Bauchschmerzen, na, wo dann das da reingegeben wird und dann kommt irgendwas raus wie, sie können einen Pankreastumor haben. Mhm. Und schwupp,
also Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ja, genau.
Ja, das ist dieses Dramatisieren, was dann viele Ängste befördert. Und das ist wirklich auch ein Problem, meiner Meinung nach.
Oder so bei Hautausschlägen, Insektenstichen. Mhm. Dann kommen die Patienten und sagen, ich habe seit 3 Tagen hier einen Insektenstich und der ist immer noch da.
Ja, da sind wir wieder wirklich bei der Gesundheitskompetenz. Was mir aber auch bei der Recherche für diese Folge aufgefallen ist, und das hatte ich auch vorher schon gehört, dass Patienten oder Laien häufig die Chat-Roboter auch als Therapiealternative nehmen. Dass die ihre Sorgen, also erstmal eine, die irgendwie als Freunde sehen und denen auch Sorgen erzählen und dann die ChatGPTs oder Geminis als Therapeuten nutzen. Und das ist, da habe ich echt auch wirklich extreme Nachrichten zu gelesen, dass die Leute dann bis zum Selbstmord getrieben wurden, weil halt, dass diese Chat-KIs keine Therapeuten sind, sondern wirklich so programmiert sind, dass die buchstäblich nach dem Mund der Nutzer reden. Also die normalisieren nicht, die sagen nicht, geh jetzt zum Arzt und lass dich abchecken, sondern die befördern noch. Zumindest war das zu dem Punkt, zu dem danach, nachdem es wirklich mehrere Suizide gab, also Selbstmorde und Selbstmordversuche durch diese Chat-KIs, haben die teilweise auch ihre Programmierung geändert, dass die dann Keywords haben, worauf die dann einen reingrätschen und sagen, du musst jetzt ärztliche Hilfe suchen. Aber das sind natürlich Sachen, da wird es richtig gefährlich. Da muss man wirklich aufpassen, vor allem wenn man sowieso schon in der Depression ist, das dann rechtzeitig zu erkennen, dass man da irgendwo hinein manipuliert wird. Das wird gefährlich.
Ja, und das passiert wahrscheinlich auch dadurch häufig, dass es so schwierig ist, eine psychotherapeutische Evaluation zu bekommen, ne? Einen schnellen Ansprechpartner bei psychischen Problemen.
Ja, da hatten wir auch in unserer Sommerpause drüber geredet, wie schwierig es ist, dann teilweise rechtzeitig einen Therapeuten zu finden.
Mhm. Ja, dann ist ja die einfache Lösung, okay, es gibt da eine KI für, dann benutze ich die doch einfach mal und gucke, was da rauskommt.
Und er hört zu und er gibt
halt
Tipps.
Naheliegend.
Genau. Ja, das ist schon, das ist gruselig, wenn man sich denkt, darüber
nachdenken. Okay, ja, das klingt nicht so cool. Und hoffentlich
aber es ist gut,
wird
sich
das
die,
aber verbessern und ich denke, das wird es aber auch.
Und das ist ja auch gut, dass die Programmierer schon darauf eingegangen sind, das gemerkt haben und so Notfallpläne reinprogrammieren, was ja ein gutes Zeichen ist.
Ja. Ja.
Ja.
Also wir können vermutlich sagen, dass es wird sich nicht aufhalten lassen, dass immer mehr Leute das benutzen, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Es ist aber sicherlich immer noch die Einschätzung eines Experten braucht, um zum Beispiel die ausgestellten Diagnosen der KI zu prüfen.
Zu kontrollieren.
Zu kontrollieren.
Was noch ein wichtiger Aspekt ist, ist diese ethische Komponente. Ich hatte da einen interessanten Talk von Lanz, war das, glaube ich, gesehen. Da war auch ein Ethikprofessor mit dabei, die darüber diskutiert haben, wer hat denn jetzt die Endverantwortung, der Arzt oder die KI? Wenn die KI immer größere Rolle in der Medizin bekommt.
Ja.
Und zurzeit ist das ja so, dass der Arzt noch selbst eine Meinung hat und sagt, ja, das machen wir, nein, das machen wir nicht. Und dementsprechend hat der Arzt die Verantwortung. Aber es gibt ja immer mehr Studien, die zeigen, dass wenn man die KI mit mehr Diagnostik wie Röntgenbilder, MRTs, Laborwerten füttert und dann noch die Anamnese dazu, dass dann die KI häufig bessere Diagnosen stellen als die Ärzte, weil die einfach viel breiter denken kann, weil die mehr Rechnungsleistung hat. Wer hat dann die Endverantwortung für das medizinische Handeln? Ist das der Arzt oder die KI? Und musst du als Arzt die KI dazu nehmen. Das fand ich extrem spannend. Letztendlich sind die nirgendwo hingekommen, weil das alles sehr theoretisch ist. Aber das waren sehr viele Fragen, wo ich denke, boah, da kommt noch echt ein großes Packen auf uns zu. Hast du eine Idee, wie du das anpacken würdest?
Also, solange ich immer noch verantwortlich bin, würde ich vermutlich alle KI-Empfehlungen sehr kritisch prüfen.
Mhm.
Und auch wenn ich dafür jetzt nicht gesetzlich verantwortlich wäre, wenn die KI jetzt sagt, ja, hier, das ist irgendwie ein Hautkrebs und dann schneidet man das raus und dann stellt sich heraus, es ist doch keiner und dann kriegt der Patient eine Wundinfektion von der OP und na, das kann ja alles mal passieren.
Mhm.
Hätte ja trotzdem sein können, dass man sich auch ohne die KI so entschieden hätte.
Ja, ja.
Weil es ein suspektes Muttermal war oder so.
Ja, ich glaube, man muss wirklich kritisch bleiben und nachdenken. Und aber auch, glaube ich, als Arzt irgendwann eingestehen, wenn du merkst, okay, die KI wird immer besser und wird immer genauer und du hast keinen Hinweis darauf, dass jetzt eine Überdiagnostik stattgefunden hat und das denkst, dass du dann auch deinen Stolz als Arzt zurückstellst und sagst, okay, dann müsste ich der KI jetzt einfach vertrauen.
Ja, das dafür ist immer kritisch ja bleiben. Auch da.
Ja, ja. Das ist, ich finde es sehr spannende Zeit, auch eine beängstigende Zeit. Aber wir sind gerade mittendrin und wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Mhm, definitiv. Damit ja. Kommen wir, denke ich, auch mal schon zur Take-Home-Message, oder?
Genau, genau. Also ich denke, die wichtigste Take-Home-Message ist, kritisch bleiben. Die Informationen und Quellen testen und kontrollieren.
Und es muss auf jeden Fall weiter untersucht werden. Momentan genau. Haben wir als Ärzte die Verantwortung für alle medizinischen Entscheidungen. Und ja, das wird, denke ich, auch noch eine ganze Weile so bleiben.
Also und ganz wichtig, die Chat-KIs sollten keine Psychotherapie ersetzen.
Okay, und jetzt darf ich dich ausfragen. Was war bei dir in der Praxis los? Was hast du erlebt? Was hat dich bewegt?
Ich habe mich so richtig über die Krankenkasse geärgert. Und zwar gibt es eine Patientin oder einen Patient bei uns, der... Die Person hat einen extrem seltenen Gendefekt, weshalb das Blut sehr, sehr schnell zusammenklebt. Die hatte unter Heparin und unter Xarelto, also noch einen anderen Blutverdünner, einen Thrombotic Storm, also extrem viele kleine Thrombosen und ist auch bei Unikliniken in Behandlung. Und die Uniklinik hat gesagt, nicht leitliniengerecht, sondern außerhalb der Leitlinie denkend, was in dem Fall auch sinnvoll ist, weil es so eine seltene Krankheit ist, dass die ein bestimmtes Medikament zur Blutverdünnung bekommt. Und die Patientin hat, oder der Patient hat uns dann gefragt, könnten wir das als Hausarzt aufschreiben? Ich habe meine Mutter gefragt, weil die dann noch bessere Übersicht hat, welche Medikamente wir aufschreiben können, welche nicht. Und die hat gesagt, lass die Finger davon, das habe ich schon mal gemacht, habe da einen riesen Regress hinbekommen. Ich habe das einmal in Vertretung aufgeschrieben, eine kleine Packung kann man ja da mal machen und habe gesagt, dass die Person sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen muss und fragen muss, ob wir das übernehmen können und wenn ja, bräuchte ich das schriftlich. Telefonisch ja,
war natürlich als, auf Label.
Genau. Genau, das war telefonisch natürlich als kein Problem, wenn der Arzt entscheidet, das zu machen, dann ist das alles super und kein Problem, der Arzt kann das auf jeden Fall machen. Da habe ich gesagt, klasse, will ich schriftlich haben. Dann kommt ein Schreiben, boah, da kann ich mich immer noch drüber aufregen, dass die Verordnung nicht zugestimmt werden muss für diese bestimmte Tablette. Nur der Arzt oder die Ärztin würde festlegen, welche Arznei- und Verbandmittel in welcher Menge medizinisch notwendig sind. Beziehungsweise er oder sie entscheidet auch darüber, ob sie hierfür ein Kassenrezept bekommen oder nicht. Und wenn wir das als Privatrezept aufschreiben würden, die sie dann theoretisch einreichen würde, könnten die Kosten darüber nicht erstattet werden.
Habt ihr denn einen Antrag gestellt auf Off-Label-Use?
Sie hatte das schriftlich so, also einfach erstmal mündlich. Ich habe noch keinen Antrag gestellt. Die Kasse wird das, also die Kasse übernimmt es, wenn die Uniklinik das macht. Ich habe jetzt erstmal gesagt, soll das über die Uniklinik laufen lassen.
Ja.
Aber
ja.
Das ist
also
so ein
Verordner
Schreiben.
Der Verordner muss diesen Antrag stellen. Wenn die Patienten anrufen bei der Krankenkasse und sagen, ich brauche dieses Medikament und können Sie das erstatten als Krankenkasse, dann wird die Person leider häufig sagen, ja, natürlich, ihr Arzt macht alles, was genau medizinisch notwendig ist. Und am Ende beißen die dich in den Hintern und sagen, das ist Off-Label-Use, das hätten sie beantragen müssen.
Ja.
Und dann darfst du schön die Therapiekosten bezahlen.
Genau. Und das, dieser Wisch, den die uns geschickt haben oder der Patient geschickt haben, die Patienten kommen zu mir und sagen, ja, der Krankenkasse hat dir das und das geschickt, ist ja alles kein Problem. Ja. Und wenn ich mir das durchlese, ist das so ein Satz, wo ich mich null drauf berufen kann. Und das ist so frustig, man muss dann wieder stundenlang da Zeit investieren, um diesen Off-Label-Antrag zu machen. Und mich ärgert das so. Ich finde, dann sollen die Krankenkassen nicht sagen, ja, ist alles kein Problem, der Arzt kann entscheiden, weil das ist einfach auf gut Deutsch Bullshit. Das ärgert mich so und das ist, kommt immer häufig vor, dass die, wenn die Patienten bei den Krankenkassen anrufen, ist das nie ein Problem und die Ärzte sind die, die sich sträuben. Aber wir sträuben uns ja, weil wir wissen, wir kriegen Regresse. Und das hat mich so richtig geärgert.
Ja, dann soll man den Patienten einfach die richtigen Informationen geben.
Genau.
Und nicht sagen, dann soll sagen, ihr Arzt macht alles, damit ihnen geholfen wird.
Genau. Und die müssen aber einen Off-Label-Antrag machen und dann können wir es offiziell prüfen. Aber zu sagen, das ist alles kein Problem, solange der Arzt entscheidet, dass es notwendig ist, ja, das stimmt einfach nicht.
Ja.
Und das hat mich richtig geärgert.
Und sowas muss man halt wissen, ne, wenn man es nicht weiß und man würde darauf vertrauen. Und man weiß ja leider auch immer nie, was erzählen denn die Patienten dann den Krankenkassen da telefonisch und wer ist da überhaupt am Telefon. Dann erzählen die Patienten da, ich brauche dieses Medikament ganz dringend und ich habe das auch schon bekommen und kann mein Arzt mir das aufschreiben, weil sie es halt einfach nicht besser wissen. Ne?
Ja.
Und dann kriegen sie eine Fehlinformation.
Genau.
Und mit der gehen sie dann zu uns und sagen, sie dürfen das aufschreiben, es ist alles gerechtfertigt. Und dann sind wir wieder die halt sagen müssen, nein, stopp, so funktioniert es leider nicht.
Wir sind dann wieder die Dummen, die diskutieren müssen.
Ja, und das Hauptproblem, was ja dann in dieser Zeit eigentlich entsteht, ist, dass die meisten Patienten machen das erst dann, wenn denen das Medikament gerade ausgeht. Heißt, es gibt einen Zeitdruck, dass das irgendwie verordnet werden muss. Und wenn das was ist, was die aus medizinischer Sicht brauchen, dann hast du eigentlich immer nur die Möglichkeit, die zum letzten Verordner zurückzuschicken. Und wenn das eine Uniklinik ist, ist das für die meisten, die hier auf dem Land leben, erstmal ein enormer Weg.
Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde also mit dem Auto. Und wenn man dann kein Auto hat, ist das halt nochmal längere Distanzen, die man überbrücken muss.
Wir hatten das aber auch schon mal. Da hat auch eine Patientin was als Off-Label-Use bekommen, auch durch eine Uniklinik. Und die war dann irgendwann so alt, dass die auch nicht mehr in die Uniklinik fahren konnte, um sich da ihre Rezepte zu holen. Und dann habe ich da mit jemandem telefoniert aus der Abteilung. Und die haben dann gesagt, okay, wir übernehmen die Verordnung weiterhin. Und die Patientin muss uns einmal im Quartal ihre Krankenkassenkarte irgendwie schicken. Die hat die dann da tatsächlich per Post hingeschickt, was natürlich auch ein kleines Risiko ist.
Mhm.
Und die schicken ihr dann das Rezept zurück. Also das hat dann auch so funktioniert.
Ja, aber das ist natürlich so, so viel Risiken und mit der Digitalisierung eigentlich so albern. Aber leider ist das trotzdem noch die Realität, ne?
Ja.
Ja, das hat mich die letzten 2 Wochen bewegt. Was hat dich denn die letzten 2 Wochen bewegt?
Mich hat was bewegt und zwar habe ich einmal, das hat mir eine Freundin über Instagram so einen Link geschickt, über einen Beitrag aus der, ich meine, es war die ARD, über das Primärarztsystem, das ja jetzt hier auch so geplant wird, in Anführungszeichen. Und da wurde eben darauf angesprochen, dass es ein Primärarztsystem geben könnte, weil eben in vielen Facharztpraxen Patienten mit so Banalanlässen sitzen. Da war jetzt das Beispiel orthopädische Praxis und ein Patient hat sich den Fuß verknackst hatte Schmerzen im Fuß beim Joggen und ist damit quasi direkt am nächsten Tag zum Orthopäden gegangen. Und da habe ich mir diesen Beitrag angeschaut und habe dann aus meiner Sicht den Fehler gemacht, mir die Kommentare durchzulesen und war halt echt schon so ein bisschen bedrückt, was die Leute da teilweise geschrieben haben an negativen Dingen, so nach dem Motto, warum soll ich zuerst zum Hausarzt gehen, der hat doch sowieso keine Ahnung und mit meinen Beschwerden gehe ich immer direkt zum Facharzt.
Ja, und was für ein schlechtes Bild Hausärzte haben, ne? Also beziehungsweise nicht, was Patienten für einen schlechten Blick von ihren Hausärzten haben.
Ja, also manchmal ist das ja vielleicht auch tatsächlich so, dass Leute immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie ihren Hausarzt konsultieren. Was die meisten aber nicht verstehen, ist, dass die, also aus meiner Sicht, die denken, sie gehen dann zum Hausarzt, damit sie dann auch eine Facharztüberweisung bekommen. das Ziel ist ja eigentlich, dass man gerade bei diesen Banalanlässen, dass die Leute gar nicht zum Facharzt müssen.
Ja.
Und dann schreiben die, ich belaste dann meine Krankenkasse über den Hausarzt, um dann zum Facharzt geschickt zu werden. Aber genau das soll ja eigentlich nicht passieren.
Dass wir 80% der Fälle wegfangen können, das realisieren irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, in Köpfen der Menschen ist es immer noch der praktische Arzt und nicht ein Facharzt für Allgemeinmedizin.
Da musste ich echt teilweise, da habe ich dann gedacht, okay, das machst du jetzt aus, weil das sind dann auch Leute, die schreiben da rein, weil die irgendwie was Negatives erlebt haben und nicht, weil die das gut finden. Das waren auch ein paar, die das dann quasi als erklärend und positiv kommentiert haben. Das eins muss ich mal vorlesen, da schreibt die, warum soll ich zum Hausarzt, wenn ich genau weiß, dass es ein Fall für den Orthopäden ist? Dann hat jemand geantwortet, weil sie es nicht genau wissen können. Oder sind sie Kollegin? Fragezeichen. Und dann antwortete die nochmal, naja, wenn ich weiß, dass ich Rückenschmerzen habe, dann gehe ich zum Orthopäden.
Ja, das ist aber nicht unbedingt richtig. Da kann man auch zum Neurologen oder Neurochirurgen oder sonst was hin müssen.
Oder vielleicht auch nur zum Hausarzt.
Oder, ja genau, also da, ja.
Und dann wurde halt noch so ein bisschen Ärzte-Bashing gemacht, dass die Ärzte ja so viel verdienen würden und jetzt noch mehr verdienen wollen. Da denke ich mir nur so, Leute, das ist vollkommen am Thema vorbei. Und das will sicherlich keiner damit erreichen, aber da scheint es in unserer Gesellschaft eine sehr zweigeteilte Meinung drüber zu geben.
Das Ziel ist ja eigentlich nicht, dass wir Ärzte mehr verdienen, sondern dass das Gesundheitssystem bezahlbar bleibt.
Richtig,
das ist das Ziel.
Vor allem auch weniger belastet wird.
Genau. Und einen Dirigent zu haben. Wenn man ein Orchester alle gleichzeitig spielen lässt, geht's schief. Und wenn man einen Dirigent hat, dann kommt erst die Sinfonie raus. Und das ist eigentlich das Ziel von diesem Primärärztesystem. Dass ein Dirigent da ist, um zu gucken, was ist sinnvoll. Wer fängt an zu spielen und nicht, dass alle gleichzeitig anfangen zu spielen.
Ja, naja.
So muss man das eigentlich sehen.
Ich habe dann für mich geschlussfolgert, dass eben doch sicherlich auch ein größerer Teil der Gesellschaft den Sinn dahinter erkennt und dass die aber vielleicht eben ihre Zeit nicht damit verschwenden, auf Instagram solche Kommentare zu schreiben.
Hoffentlich.
Hoffentlich machen die lieber was Sinnvolles in der Zeit.
Die hören dann unseren Podcast.
Genau. Okay.
Okay.
Damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt dieser Folge. Und zwar ist das Thema
Neues aus der Hausarztpraxis. Und du hast diesmal was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht, genau. Und es geht um einen Fall, der jetzt bei uns auch schon so ab und an mal vorgekommen ist. Und zwar geht es um kosmetische Eingriffe und die Frage, wer ist denn dann eigentlich für den Arbeitsausfall zuständig, in Anführungszeichen. Denn es kommen immer mal wieder Patienten auf uns zu, die eine kosmetische OP gemacht haben und dann danach eine AU ausgestellt haben möchten. Da kann man einmal ganz konkret antworten, dass das nicht Teil der gesetzlichen Krankenversicherung ist, sondern dass sich Patienten für kosmetische Eingriffe einen Urlaubsblock nehmen müssen. Und da fände ich es auch wichtig, dass die Patienten im Vorhinein wissen, wie lange sie denn da voraussichtlich ausfallen. Wir hatten jetzt letztens einen Fall mit einer etwas ausgeprägteren kosmetischen OP und die Patientin hat eine Woche Urlaub genommen. Das hat halt leider dann nicht gereicht.
Das ist knapp bemessen.
Das war sehr knapp bemessen. Ich weiß nicht, ob sie auch da so beraten worden ist, dass sie da nur eine Woche Urlaub braucht oder nicht. Auf jeden Fall kam dann die Frage, ob wir denn dann für die nächste Woche noch eine AU ausstellen könnten. Und da konnte ich dann eben auch aufklären und gesagt, dass das tatsächlich nicht möglich ist, denn das ist keine unverschuldete Erkrankung, sondern das ist tatsächlich eine sogenannte Selbstverschulden, in Anführungszeichen. Ja, weil man sich ja quasi aus eigenem Wunsch arbeitsunfähig gemacht hat.
Ja, kein medizinischer Indikator, sondern ein kosmetischer Indikator. Oder was?
Genau. Es gibt tatsächlich Gründe, warum man auch nach einer scheinbar kosmetischen OP eine AU ausstellen kann. Das ist dann der Fall, wenn diese Eingriffe medizinisch indiziert sind. Dann werden sie in der Regel aber auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Und das muss vorher genehmigt werden.
Ja.
Und ja. Und es gibt noch den Fall, wenn Komplikationen auftreten.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen.
Also, weiß ich nicht, massive Wundheilungsstörungen oder sowas. Dann darf man auch krankschreiben, muss aber dann die Krankenkasse darüber informieren. weil die Krankenkasse zum Beispiel die Patienten dann auch an den Krankheitskosten beteiligen oder das Krankengeld verweigern darf.
Ach so.
Ja.
Das wusste ich
ja. Ja, man muss sich das mal so vorstellen. Das ist ja eine Versicherung. Und das ist eine Leistung, die der Mensch macht, die aber über diese Versicherung nicht abgedeckt ist.
Ja, ja.
Und deswegen können auch logisch, die Folgen nicht von der Versicherung übernommen werden.
Nee, ist eigentlich komplett logisch. Aber das, man hat so im Kopf, die Krankenkasse bezahlt immer.
Richtig, tut sie aber nicht immer. Und der Hausarzt darf dann auch nicht krankschreiben, auch nicht, wenn man sagt, machen Sie das doch bitte, 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 weil mein Arbeitgeber gibt mir keinen Urlaub mehr. Da kann ich auch nichts dafür. Das muss man dann vorher tatsächlich einfach besser planen und wissen.
Ja. Okay, ich würde sagen.
Aber warte, ich kann noch kurz dazu sagen, wenn man dann denkt, man wäre jetzt ein bisschen schlau und sagt zum Beispiel beim Hausarzt, ich habe die Woche Schnupfen und lässt sich für eine Woche mit Schnupfen krankschreiben und das fliegt auf, dann kann sowohl die Krankenkasse als auch der Arbeitgeber rechtliche Schritte gegen die Patienten einleiten.
Also Urlaub einplanen.
Und immer schön ehrlich bleiben.
Genau. Und dann würde ich sagen, bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannehausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram und lasst ein Follow da. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.